Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger auf 104,8 MHz. Im Zuge der Gesellschaftsanalyse gilt es ja immer, objektive und subjektive Seiten gleichermaßen zu verstehen und anzugucken. Heute haben wir dazu einen ganz besonders interessanten Vortrag von Christine Kirchhoff im Programm. Die hat einen Vortrag gehalten über Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. Einleitend schreibt sie zu diesem Vortrag: Der Versuch einer Bestimmung des Verhältnisses von Gesellschaftskritik und Psychoanalyse bewegt sich in einem Widerspruch. Die Trennung von Gesellschaft und Psyche ist zugleich ideologisch und wahr. Das Eingedenken der Verselbstständigung des Objektiven gegenüber dem Subjekt. Beide sind vermittelt, fallen aber nicht ineinander. Eine Vereinheitlichung beider wäre Schein. Ausgehend von einer Verselbstständigung des Objektiven soll gezeigt werden, dass Gesellschaftskritik nicht vor den Mauern des Subjekts Halt machen darf. Hierfür empfiehlt sich die Psychoanalyse gerade durch das, was ihr gerne vorgeworfen wird. Ihre radikale Beschränkung aufs Individuum sowie ihr negatives Menschenbild. Negativ in dem Sinne, dass sie kaum ein positiv zu antizipierendes entwirft. In den nächsten 2 Stunden, beziehungsweise in den nächsten 1,5 Stunden, könnt ihr also diesen sehr interessanten Vortrag hören. In der letzten halben Stunde gibt es dann noch ein paar Fußnoten und Diskussionspunkte.
Ja, das Thema des heutigen Vortrags ist zum Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. Was ich im Folgenden versuchen werde zu machen, ist eine Hinführung dahin. Also es ist kein Vortrag über Psychoanalyse im Genaueren, sondern es geht um die Voraussetzungen, unter denen Psychoanalyse einen kritischen Beitrag zu einer Theorie der Gesellschaft leisten sollte und müsste. Ja, es ist ein eher theoretischer Vortrag, also ich beschäftige mich mit Grundlagen. Ja, wenn man sich versucht, damit auseinanderzusetzen, wie man Gesellschaftskritik und Psychoanalyse bestimmen könnte im Verhältnis zueinander, bewegt man sich in einem Widerspruch. Adorno hat die Trennung von Gesellschaft und Psyche als falsches Bewusstsein bezeichnet, weil sie kategorial die Entzweiung des lebendigen Subjekts und der über den Subjekten waltenden und doch von ihnen herrührenden Objektivität verewigt. Und der Widerspruch, den ich im Folgenden versuchen werde zu entfalten, bewegt sich genau darin, dass es falsch und richtig zugleich ist, beides zu trennen. Also dass es sowohl falsch ist, ein Individuum vor der Gesellschaft vorauszusetzen, wie auch falsch ist, Gesellschaft und Individuum ineinander aufgehen zu lassen. Ausgehend von der Verselbstständigung des Objektiven, was das heißen soll, das werde ich im Folgenden versuchen einzuholen, ist nun zu fragen, wieso die Innerlichkeit der Subjekte Gegenstand sein sollte. Also wieso ich mich überhaupt als Kritikerin dieser Gesellschaft mit dem auseinandersetze, was so die Einzelnen bewegt. Die daran anschließende Frage ist dann die nach der Annäherung an diese Innerlichkeit. Und die Frage, wieso, wenn sich damit beschäftigen, ausgerechnet die Psychoanalyse heranzuziehen. möchte dann zur Psychoanalyse ein paar kurze Sachen vorweg schicken. Ich würde sagen, die psychoanalytische Theorie, zumindest in ihren radikaleren Versionen, empfiehlt sich gerade durch das, was ihr auch von Linken gerne vorgeworfen wird, nämlich ihr negatives Menschenbild. Negativ in dem Sinne, dass sie kaum ein positiv zu antizipierendes entwirft. Sie dichtet Menschen keine Potenziale an, die diese in dieser Gesellschaft nicht haben. Vielmehr, und das ist schon so verglichen mit anderen Psychologien ein sehr, sehr großer Vorteil, begreift sie Menschen als das, was sie im Hier und Jetzt sind, in erster Linie fremdbestimmt und konfliktgeschüttelt. Diese Erkenntnis ist für das auf seine scheinbare Autonomie so stolze und sich als unabhängiges fühlendes Subjekt nicht leicht auszuhalten. Ich denke, auch darin liegt ein wesentliches Moment in der Abwehr der Psychoanalyse und auch ein wesentlicher Grund für die Bevorzugung im doppelten Sinne positiver Ansätze, also Ansätze, die sowohl so ein humanistisch positives Bild vom Menschen entwerfen, als auch wissenschaftlich gesehen positivistisch argumentieren. Ja, nach so viel Lob das große Aber. Das Problem, vor dem man steht, wenn man sich mit Psychoanalyse aus kritischer Perspektive auseinandersetzt, ist, dass Freud und die überwältigende Mehrheit seiner Nachfolger sowieso die bürgerliche Gesellschaft blind vorausgesetzt hat. Das hat zur Folge, dass die hier vorgefundene Form von Individualität ontologisiert wird, der Mensch nicht mit Marx als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse begriffen werden kann. Es ginge also darum, die Erkenntnisse aus inzwischen mehr als 100 Jahren Psychoanalyse zum einen zu historisieren und zum anderen auf ihre kategorialen Voraussetzungen zu befragen. Denn die Psychoanalyse weiß, genau wie andere bürgerliche Wissenschaften auch, keineswegs, was es mit den Kategorien auf sich hat, mit denen sie operiert. So gerinnen sie ihr notwendigerweise immer wieder zur Natur, auch wenn der Freudsche Entwurf das Potenzial mitbringt, genau diese scheinbare Natürlichkeit in Frage zu stellen. Aus Psychoanalyse kann also Subjektkritik werden, wenn ihr Gegenstand als historischer begriffen wird, anstatt das Subjekt als überhistorisch zu verstehen. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen an dem Punkt, mir ist es ganz wichtig, nicht davon auszugehen, dass die Psychoanalyse von sich aus in irgendeiner Hinsicht gesellschaftskritisch ist. Sie hat aber das Potenzial dazu. Ich denke, das ist ein ähnliches Verhältnis wie mit vielen besseren Ideen der bürgerlichen Gesellschaft. Ausgangspunkt einer solchen Kritik ist dann, dass sich Individuen in Form bürgerlicher Subjekte erst mit Beginn der Moderne im Zuge der Aufklärung mit der Durchsetzung des Kapitalismus konstituierten und mit ihrer Konstitution zugleich zum Problem wurden. Das ist ganz interessant, denn genau in dieser historischen Bewegung entstand auch Psychologie als Wissenschaft. Vom, wie es dann immer gesagt wird, Menschen, sagen würde, vor allem als Wissenschaft vom Träger der wahre Arbeitskraft und den Problemen im Funktionieren derselben. Wir haben es also immer mit Individuation in der Gesellschaft zu tun und damit mit der unmittelbaren Einheit von Individuellem und Allgemeinen. An dieser Stelle scheint schon die innere Widersprüchlichkeit einer Kategorie auf, welche ein gesellschaftliches Verhältnis bezeichnet, das sich schon in seiner Durchsetzung als krisenhaftes entpuppte. Was ich im Folgenden zeigen möchte, ist, dass Gesellschaftskritik nicht vor den Mauern des Subjekts Halt machen darf, um sich mit einer bloßen Analyse der Subjektform zu begnügen. Problematisch ist dabei sicherlich, ich gehe da auch zum Teil darauf ein, dass dies einiges an Voraussetzungen hat, die ich bestimmt nur zum Teil überhaupt hier einholen kann. Ja, um dann endlich damit anzufangen, beginne ich damit, das, was Adorno als Vorrang des Objektiven bezeichnete, zunächst einmal ganz wörtlich zu nehmen und beginne mit einem kleinen Exkurs in die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie. Das ist deswegen wichtig, weil das, womit ich mich beschäftige, eine, ich sag mal, spezielle Marx-Rezeption, ich würde sagen, die einzige richtige, da kann man bestimmt streiten, zur Voraussetzung hat, nämlich die Wert als gesellschaftliches Verhältnis begreift und nach der Problematik der Geltung desselben fragt. Thank you. Also zu Marx. Marx entwickelt in der Kritik der politischen Ökonomie das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen als eines, was selbigen als Verhältnis von Dingen, als etwas ganz Natürliches erscheint. Es erscheint in verkehrter Form. Was heißt das? Was heißt das, wenn Marx schreibt, es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt? Phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen meint erst einmal, dass im Alltagsbewusstsein ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass Dinge von sich aus einen Wert haben, der sie tauschbar macht. In Wirklichkeit verhält es sich umgekehrt. Die allgemein durchgesetzte gesellschaftliche Praxis, Dinge zu tauschen, macht diese überhaupt erst austauschbar, reduziert sie zu gleichen, zu Produkten qualitätsloser menschlicher Arbeit, abstrakt menschlicher Arbeit, wie es bei Marx heißt. Zitat: Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Werte, weil diese Sachen ihnen als bloß sachliche Hüllen gleichartig menschlicher Arbeit gelten. Umgekehrt, indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiedenen Arbeiten einander als menschliche Arbeiten gleich. Sie wissen es nicht, aber sie tun es. Und genau auf dieses Sie wissen es nicht, aber Sie tun es, kommt es an. Was im Tausch logisch unbewusst bleibt, ist die Voraussetzung des quantitativen Vergleichens. Eigentlich ist das ja gar nicht so schwierig. Bevor ich etwas in Werten messen kann, also bevor ich etwas vergleichen kann, muss ich erstmal davon ausgehen können, dass es gleich ist. Marx hat dafür, finde ich, eine ganz gute Formulierung gefunden. Er bezeichnet das als keine größere Abstraktion, aber zugleich keine minder reelle als die Auflösung aller organischen Körper in Luft. Genau bei dieser Punkt, dieses Setzen von Einheit, bleibt jedoch völlig unhinterfragt und erscheint so als natürlich. Also Menschen setzen ihre Produkte als Werte gleich. Im Tauschverhältnis abstrahieren sie von der konkreten Gestalt der Waren, davon, dass diese erstmal nur eines sind, nämlich völlig unterschiedlich. Sie werden reduziert auf qualitätslose Quantität, Vergegenständlichung von Wert eines bestimmten Quantums menschlicher Arbeit. Diese Abstraktion wird in der Realität vollzogen und das ist so das, worauf es ankommt, im Gegensatz zu einer ideellen Abstraktion. Dieses Setzen von Einheit passiert tagtäglich ständig mit höchst materiellen Folgen. Es handelt sich also nicht um ein Bewusstseinsproblem, das sich auch auf dieser Ebene auflösen ließe. Ich werde mich im Folgenden auf so einen Rethel beziehen, der für diesen Sachverhalt eine Formulierung von Georg Simmel gebrauchte, indem er den Wert als eine Realabstraktion bezeichnet. Er schreibt dazu: Während die Begriffe der Naturerkenntnis Denkabstraktionen sind, ist der ökonomische Wertbegriff eine Realabstraktion. Er existiert zwar nirgends anders als im menschlichen Denken, er entspringt aber nicht aus dem Denken. Er ist unmittelbar gesellschaftliche Natur, hat seinen Ursprung in der raumzeitlichen Sphäre zwischenmenschlichen Verkehrs. Nicht die Personen erzeugen diese Abstraktion, sondern ihre Handlungen tun das, ihre Handlungen miteinander. Die Vorstellung allerdings, die Menschen in dieser Gesellschaft vom Wert haben, entspricht diesem Verhältnis nicht. Im Gegenteil. Es lässt sich vielmehr sagen, und jetzt kommt ein Satz, in dem sehr oft das Wort Bewusstsein auftaucht, der das aber, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Also, es lässt sich sagen, Der Wert ist im Bewusstsein, aber er ist im Bewusstsein als außerhalb des Bewusstseins Seiender. Eine Vorstellung, die im Bewusstsein ist, aber im Bewusstsein als außerhalb des Bewusstseins, im Bewusstsein als unabhängig vom Bewusstsein. Kann man auch mit einer an Hegel sich anlegenden Formulierung bezeichnen, der Wert ist etwas, was gesetzt als vorausgesetzt wird. Also er ist immer schon da, bevor überhaupt jegliches Denken oder Reflektieren losgeht. So, man kann also feststellen, das Bewusstsein der Menschen dieser Gesellschaft bezüglich des Wertes ist falsch. Notwendig falsch, solange wie sie dieses Verhältnis als Natur begreifen und nicht in Frage stellen. Jeder weiß zwar, dass Dinge etwas wert sind, aber kaum einer weiß, dass dieses etwas Wertsein ein Verhältnis ist, das als dem menschlichen Bewusstsein im doppelten Sinne entsprungen ist. Als Verselbstständigtes dem Einzelnen als Realität entgegentritt und so seine Handlungen bestimmt. Dieser alltägliche, nicht bewusst vollzogene Abstraktionsprozess, das Setzen von Einheit und Reduktion auf die Wertgegenständlichkeit, bleibt nicht auf die ökonomische Sphäre beschränkt. So ist Wert nicht nur als rein ökonomische Kategorie zu verstehen, sondern als übergreifende Form, durch welche diese Gesellschaft bestimmt ist und damit auch das Denken der Menschen in dieser Gesellschaft und auch das Denken über Gesellschaft. Dieser Gedanke findet sich auch bei Sohn Rethel. Er schreibt dazu, die Abstraktion kommt der Werkstatt der Begriffsbildung gleich. Und wenn die Rede von der gesellschaftlichen Seinsbestimmtheit des Bewusstseins einen formgerechten Sinn besitzen soll, so muss ihr eine materialistische Auffassung von der Natur des Abstraktionsprozesses zugrunde gelegt werden können. Eine Bewusstseinsbildung aus dem gesellschaftlichen Sein setzt einen Abstraktionsprozess voraus, der Teil des gesellschaftlichen Seins ist. Meines Erachtens liegen in diesem Aufspannen des Problems einige Schwierigkeiten, auf die möchte ich jetzt aber nicht eingehen. Ich möchte nur festhalten, dass hier deutlich wird, dass die Form, in der heute ganz selbstverständlich gedacht wird, in der Begriffe gebildet werden, nicht von dieser Gesellschaft getrennt betrachtet werden kann. Denn das Denken oder das Bewusstsein, das seinen Gegenstand konstituiert, ist auch ein konstituiertes. Es denkt in einer bestimmten Form, um dessen Genese und Geltung es nicht weiß. Thank you. Das betrifft sowohl die Erkenntnis der sogenannten ersten Natur in den Naturwissenschaften, wie die Erkenntnis der sogenannten zweiten in den Gesellschaftskultur- oder Sozialwissenschaften. Begriffe sind somit erstmal als Formen zu begreifen, die dieser Gesellschaftlichkeit entspringen. Sie sind nur diesen Verhältnissen angemessen, haben sonst keine Gültigkeit. Dies hat natürlich immense Folgen für den Umgang mit denselben, für ihre Aussagekraft. Zum einen ganz kurz, lässt sich damit dann ein Jenseits kapitalistischer Gesellschaft nicht theoretisch antizipieren? Erst die Menschen, die in einer solchen Assoziation lebten, könnten etwas Bestimmtes über deren Verfasstheit aussagen. Die Aufhebung dieser Gesellschaft lässt sich so nur negativ als Aufhebung, in der abstraktesten Form als Aufhebung des Kapitalverhältnisses formulieren. Selbige aufzuheben, also die Gesellschaft in der hier vorzufindenden Form, lässt sich bestimmen als zur Undurchsichtigkeit verselbstständigtes menschliches Verhältnis, welches den Subjekten als fremdes Äußeres gegenübertritt, dem sie sich nicht entziehen können. Von Gesellschaft im emphatischen Sinne ist dann zu sprechen, wenn es sich hier um eine Struktur handelt, die unabhängig von den einzelnen Handlungen zu bestehen scheint, auch wenn sie durch diese hervorgebracht wird. In der Summe dieser Handlungen aber nicht aufgeht. Diese Verselbstständigung eines Verhältnisses, das sich ohne ihr Wissen durch die Individuen hindurch vermittelt, kam mit der Moderne in Schwung. Dieses Verhältnis konstituiert eine Totalität, der sich Einzelne bei Strafe des Unterganges nicht entziehen können. Ja, an dieser Stelle ein paar Worte zu den Unterschieden zu anderen Formen von Herrschaftsverhältnissen. Also zu der Frage, was es denn heißt, dass Marx von dem stummen Zwang der Verhältnisse spricht. Dabei geht es nicht darum, irgendwie vorkapitalistische Formen des Zusammenlebens in irgendeiner Form zu glorifizieren oder freundlicher zu gestalten. Es handelt sich dabei allemal um Herrschaftsverhältnisse, allerdings um Herrschaftsverhältnisse, die auf persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen beruhen, welchen der Einzelne ausgeliefert ist, deren Regeln aber aus der Anschauung erkennbar sind, zumindest im Nachhinein. Gottesgnadentum erscheint uns lächerlich, aber was freie Menschen, falls es diese einmal geben sollte, vom Warentausch halten, ist auch leicht auszudenken. Ein weiterer Unterschied, den ich ganz wichtig finde bezüglich der Frage nach Ideologie, ist der, dass die bürgerliche Gesellschaft, wenn sie proklamiert oder wenn mit den Ideen der Aufklärung in die Welt gesetzt worden ist, Menschen sind frei und gleich und was auch immer noch, ein Legitimationsproblem hat, was Formen des Zusammenlebens, in denen klar ist, dieser oder jeniger ist König oder ist von Gott eingesetzt, nicht haben. Nämlich wenn eigentlich alle Menschen frei und gleich sein sollten, es aber offensichtlich nicht sind, braucht es bestimmte Formen, sich zu erklären, warum das nicht ist. Und ich denke, das, was sich überall finden und beobachten lässt, ist die Form der Naturalisierung. Also dass all das, was ein gesellschaftliches Verhältnis ist, als Natur erscheint. Ja, und bei einem, wie Marx es nannte, Verein freier Menschen wäre dann Charakterbeschaffenheit und nicht zuletzt der Zweck des Zusammenlebens den Beteiligten tatsächlich bewusst. Vermutlich könnte man sie fragen und erhielte eine angemessene Antwort. Der Grund für ihr gemeinsames Handeln läge weder in einem vorausgesetzten himmlischen Prinzip noch in der Exekution eines sehr irdischen Selbstzweckes wie der Verwertung des Werts. Also mit dieser abstrakten Bestimmung von Gesellschaft als verselbstständigtem Verhältnis, welches von der den Handlungen der Subjekte entspringenden Wertabstraktion strukturiert ist, ist noch wenig darüber gesagt, wie sich nun dieses verselbstständigte System zu den Subjekten verhält. Was es heißt, wenn es immer heißt, ja, es vermittelt sich durch sie hindurch, sie wissen es nicht, aber sie tun es, durch ihre Handlungen reproduziert es sich. Ich denke, hier ist genau die Frage angesprochen, mit der sich Kritik, die diesen Namen verdient, auseinanderzusetzen hat. Es ist keine Frage des Entweder-Oder, wie sie ja auch öfter mal gestellt wird, so ist es nun die objektive Gewalt oder ist es die Subjektivität der Menschen, die im Zentrum zu stehen hat, sondern beides. Ausgangspunkt der Kritik müsste dann sein, sich zu fragen, also erstmal sich überhaupt diese Frage zu stellen, wie kann es sein, wie geht das, dass sich ein gesellschaftliches Verhältnis durch die Einzelnen hindurch erhält, dass deren Wünsche, die Wünsche der Einzelnen, sich immer schon in Form dieses Verhältnisses äußern, ja sogar damit zusammenfallen können. Also wie setzt sich ein objektives Verhältnis in das um, was zuerst einmal so fürchterlich individuell erscheint? problematisch, nicht zuletzt für die eigene psychische Ökonomie, ist dabei sicherlich, dass einem dabei jegliches revolutionäres Subjekt verloren geht. Es nicht mehr möglich ist, die Interessen der Menschen oder konsequenterweise dann gleich des Volkes gegen die im besten Falle des Kapitals oder der Herrschenden oder so ähnlich zu mobilisieren. Weil diese Fragestellung alle Menschen betrifft, egal welche Funktionen sie nun in dieser Gesellschaft innehaben. Subjektivität. Ich möchte mich der Subjektivität über zwei Marx'sche Begriffe nähern, dem der Charaktermaske und dem des automatischen Subjekts. Zuallererst machen diese Begriffe überhaupt keinen Sinn, wenn man hinter diesen Verhältnissen irgendwelche Herrschenden vermutet. Die Handlungsträger, die in unterschiedlichen Funktionen den Selbstzweck der Kapitalverwertung exekutieren, bezeichnet Marx als Charaktermasken, als Personifikation ökonomischer Verhältnisse, als deren Träger sie sich gegenübertreten. Das heißt, die Einzelnen müssen sich ihrer Funktion im Verwertungsprozess entsprechend verhalten, um in der Konkurrenz bestehen zu können. Oder aber sie üben diese Funktion nicht länger aus. Das ist im Übrigen auch der rationale Kern dieser ganzen Standortdebatten, wenn es heißt, ja, wir würden ja gerne, wir können aber nicht. Sich der Kapitalverwertung entsprechend zu verhalten, bedeutet, sich rational zu verhalten, allerdings rational in den Mitteln, nicht im Zweck. Erstere sind rational der kapitalistischen Verwertungslogik entsprechend. Der gesamtgesellschaftliche Zweck ist ein völlig irrationaler, die Verwertung des Werts aus Geld immer mehr Geld zu machen. Eine in den Zwecken derart irrationale Gesellschaft bringt notwendigerweise Irrationalität in den Subjekten hervor. Das, was Adorno als das spezifisch Psychologische bezeichnete. Vollends irrational ist eine solche Gesellschaft heute, da die Entwicklung der Produktivkräfte so weit fortgeschritten ist, dass das, was einmal das gute Leben sein könnte, für alle längst möglich wäre. Und so eine Gesellschaftsform, die unglaublichen Reichtum hervorbringt, für die meisten Menschen aber nichts als Mangel heißt, noch unbegreiflicher wird. Solange die Zweckmittelrationalität der Ökonomie wider ihren Zweck eine rationale Gesellschaft gleichgültig ist, wird sie irrational für die Subjekte. Thank you. Nochmal Adorno. Dies bedeutet, rational im Sinne des Systems zu handeln, heißt zugleich immer handeln gegen das, was rational wäre in einem emphatischen Sinne. Reflexiv bezogen auf die eigene kollektive Praxis, die das Zusammenleben bewusst so einrichtete, dass keiner mehr Hunger leiden müsste. Vernunft, emphatisch begriffen, geht über die Zweckmittelrationalität hinaus. Diese setzt den Zweck immer schon blind voraus, jene hätte ihn erst zu bestimmen. Diese jetzt schon öfter zitierte Bewegung der Selbstverwertung des Werts, die das gesellschaftliche Handeln bestimmt, ist bei Marx im augenscheinlich widersprüchlichen Begriff des automatischen Subjekts eingefangen, welches sich der selbstbewussten Produktionsinstrumente bedient, der Menschen oder auch Trägern der wahren Arbeitskraft. Nun, das sind ja so zwei Begriffe, die in sich völlig widersprüchlich sind. Ein Subjekt ist entweder Subjekt oder automatisch und ein Produktionsinstrument kann schwerlich selbstbewusst sein. Aber genau in diesem Widerspruch bewegt sich das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Diesem automatischen Subjekt gegenüber werden Menschen zu Objekten. Ein Umstand, den Adorno vielleicht im Sinn hatte, als er in der negativen Dialektik schrieb, von Objektivität ist hergenommen, das Subjekt sei. Das leiht diesem selber etwas von Objektivität. Nicht zufällig mahnt Subjektum das zugrunde liegende an eben das, was die Kunstsprache der Philosophie objektiv nannte. Festzustellen ist an dieser Stelle somit, dass bis hierhin das bürgerliche Subjekt in erster Linie erfolgreiches Funktionieren im Sinne der Kapitalverwertung bedeutet und damit Selbstobjektivierung. Auf dieser Ebene ist es dann auch erstmal egal, ob als Verkäufer der eigenen Arbeitskraft oder als Besitzer von Produktionsmitteln. Solange das Kapitalverhältnis existiert, ist jede subjektive Handlung diesem untergeordnet. So betrachtet wird der Begriff des automatischen Subjekts weniger befremdlich. Die Vorstellung des Objektseins ist weniger von der Subjektform entfernt, als den Betroffenen in ihrem Selbstverständnis als autonom und selbstbestimmt lieb sein kann. Der anfangs eingeführte Gedanke der Widersprüchlichkeit des Subjekts lässt sich so einholen. Das Subjekt in dieser Gesellschaft ist das Automatische, die Menschensubjekte sind Objekte, die sich aber als Subjekte verstehen sollen. Bisherhin ist nun Subjektivität als die der Kapitalverwertung angemessenste Form menschlichen Handelns und menschlichen Bewusstseins zu verstehen. Gingen die Individuen aber in dieser Form auf, wären sie mit dieser Form identisch, wären Emanzipation wie subjektives Leiden undenkbar. Darüber hinaus liegt in der Widersprüchlichkeit, in der Spannung, die dieses Nichtaufgehen in der Form hervorruft, interessant, der Satz geht auch nicht weiter. Interessant. Ja, also wir haben es mit einer Widersprüchlichkeit zu tun, mit Spannung, mit einem Moment des Nicht-Identischen. Und damit bin ich dann auch bei der kritischen Theorie des Subjekts angelangt, die über diese Form hinausgeht, also sich auch mit dessen Innerlichkeit befasst. Weil ohne eine solche Theorie lässt sich zwar diese Nicht-Identität postulieren und vielleicht auch irgendwie so aus der Erfahrung feststellen, aber nicht darstellen und auch nicht begründen. Das heißt nun aber nicht, dass die Innerlichkeit oder die individuelle Psyche oder das Wünschen und Wollen des Einzelnen das Nicht-Identische ist und das ist, was nicht in der Form aufgeht, um Himmels Willen. Ich denke, dieses Nicht-Identische lässt sich nur negativ bestimmen. Es bezeichnet eben genau diese Spannung, den Widerspruch im Subjekt. Das, was dann zu Leiden werden kann, zu Krankheit, potenziell auch zu Erkenntnis oder zu Wahn. Diese Spannung findet sich auf mehreren Ebenen. Ein Mensch ist immer zugleich gesellschaftliches Wesen und Naturwesen. Allerdings nicht nebeneinander, nacheinander oder vermischt. Vielmehr ist das Verhältnis Natur und Gesellschaft im Menschen immer nur als ein vermitteltes zu begreifen. Es lässt sich also nicht sagen, welche Verhaltensweisen nun natürlich sind und welche sind gesellschaftlich, da jegliche menschliche Natur immer schon als gesellschaftlich vermittelte erscheint. Allein schon der erkennende Blick, der Natur zum Objekt der Erkenntnis macht, sie als Äußeres betrachtet, ist ein gesellschaftlicher. Er ist geprägt vom dichotomen Denken. Er macht seinen Gegenstand zum Objekt, ohne zu reflektieren, dass das, was er erkennt, immer schon das von seinem Erkenntnisprozess Konstituierte ist. Wahrnehmung konstituiert den Gegenstand, den lediglich vorzufinden sie glaubt. Ob dabei die äußere oder die innere Natur betrachtet wird, ändert zunächst nichts an der Sache. Zu den freien gleichen Einzelnen. Für diese bedeutet in dieser Gesellschaft Subjekt sein, unter der Bedingung der eigenen objektiven Austauschbarkeit zur Individuation gezwungen zu sein, ohne dass Individualität so richtig gut möglich wäre. Letztere, also Individualität, könnte ein Ergebnis gelungener Individuation sein und war in der bürgerlichen Gesellschaft nie mehr als ein schwacher Schein. Ich gehe darauf später nochmal ein, was das heißt. Festzustellen ist, dass in dieser Gesellschaft das verzweifelte Bemühen der Einzelnen, ihre Einzigartigkeit unter der Bedingung der objektiven Austauschbarkeit zu zeigen, zu versuchen, etwas Besonderes zu sein, meist eher zum Gegenteil führt. Der Versuch bleibt selbstbezüglich, verharrt in Abgrenzung und führt sich in den immer wiederkehrenden Moden, den epidemisch sich ausbreitenden Individualitätsabzeichen wie Tattoos oder Piercings, tragisch selbst ad absurdum. Resultat dieser Bewegung sind nicht nur Umsätze, also das ist ja auch etwas durchaus sehr Marktförmiges. Zugleich wird damit die optimale Verwertbarkeit der wahren Arbeitskraft sichergestellt. Wer heute nicht nur auf dem Arbeitsmarkt begehrt sein möchte, der hat nicht nur jung und schön zu sein, sowie diverse Qualifikationen aufzuweisen, sondern muss zudem bereit sein, sich ganz und gar mit Leib und Seele zu verkaufen und immer schön in Bewegung zu bleiben. Nur kondensiert wird das dann in solchen Begriffen wie Ich AG oder in solchen Veranstaltungen wie Deutschland sucht den Superstar, wo man das sehr schön beobachten kann, wie wirklich jede individuelle Regung auf ihre Verwertbarkeit hin abgeklopft wird. Individualität in dieser Gesellschaft bleibt so warenförmig, da die Rahmenbedingungen der möglichst erfolgreiche Verkauf der eigenen Arbeitskraft immer schon vorgegebenen sind. Zur Gleichheit, die immer auch Gleichgültigkeit meint, verdammt, muss jeder zugleich etwas Besonderes sein. Ohnmächtig gegenüber den objektiven Bewegungsgesetzen des Kapitals, aber stets schön selbstbestimmt. So, diese viel zitierte Widersprüchlichkeit ist konstitutiv für die Subjektform. Also sie kann auch den darunter Befassten nicht äußerlich bleiben. Sie geht durch jene hindurch, macht sie zu in sich Widersprüchlichen. Unmöglich ist unter diesen Bedingungen die Herausforderung, diesen Widerspruch zu integrieren, der nur mit dem Kapitalverhältnis aufgehoben werden könnte. Gelungene Integration, das sogenannte gesunde Selbst, also so der integrierte Charakter, hieße unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen etwas schier Unmögliches zu vollbringen. Davon ausgehend gilt es zu bezweifeln, ob der, Zitat, im Sinne des Freudschen Entwurfs richtige, also von Verdrängung unverstümmelte Mensch, überhaupt zur Nacheiferung taugte und nicht eher dem Raubtier mit gesundem Appetit zum Verwechseln ähnlich sähe und damit zu Recht von Walter Benjamin Blonder Siegfried getauft wurde. Ich denke, diese Frage kann man auch nochmal versuchen, andersrum zu formulieren. Weil das, was da angesprochen wird, dieser der Mensch, der die inneren Widersprüche integriert hat, das ist ja so das, was man als ehesten als den Freudschen Entwurf von Normalität bezeichnen könnte. Der bleibt bei Freud weitgehend negativ, weil er sich ständig immer nur mit Scheitern, mit dem Scheitern dieser Integration herumschlägt. Aber was ich dabei eine interessante Frage ist, ist zu fragen, eigentlich nicht so schwierig, liegt dieser Entwurf diesseits dieser Gesellschaft oder ist damit eigentlich etwas angesprochen, was sich nur in einem unter anderen Verhältnissen überhaupt so darstellen könnte? Also ist damit ein Aufschein von Utopie enthalten, wenn er auf die Vernunftfähigkeit insistiert und den Menschen zugleich als Wünschenden entwirft? Und gleichzeitig aber immer mit der Problematik, dass wenn man die Bedingungen nicht reflektiert, das notwendigerweise zu einem normativen Zwang wird. Aber ich denke, für eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was da an Menschenbild negativerweise entworfen ist, ist diese Frage nicht ganz uninteressant. Psychoanalyse, um jetzt mich langsam dem zu nähern, warum es denn dann die Psychoanalyse sein sollte, wenn man sich mit dem Innenleben der Menschen befasst, denke ich, impliziert immer, dass der Mensch auch über seinen materiellen Körper hinaus Natur ist, welche aber immer nur als gesellschaftliche erscheint. indem sie sehr eindrücklich zeigt, dass Menschen nicht reine Ratio und schon gar nicht Herren im eigenen, Haus sind, kann sie ihr materialistisches und damit auch kritisches Potenzial entfalten. Als Entwicklungspsychologie verstanden, kann sie nachzeichnen, wie in der Ontogenese naturvergesellschaftet wird. Menschen kommen nicht als Subjekte auf die Welt und auch nicht als Individuen. Sie kommen zwar als Einzelne auf die Welt, aber was sich dann später mal als Individualität darstellt, konstituiert sich immer wieder von Neuem. Dieser Prozess der Konstitution von Individualität in Gesellschaft, von Subjektivität, zielt auf einen konflikthaften Zustand in dieser Gesellschaft, auf den des sich mächtig wehnenden Ohnmächtigen. Das Potenzial der Psychoanalyse liegt meines Erachtens darin, dass sie diese Konflikthaftigkeit sowohl des Prozesses als auch des Ergebnisses durchhält. Die Methode der Psychoanalyse ist notwendigerweise eine andere als die der Kritik der politischen Ökonomie. Also es gab ja auch gerade so in den 70er Jahren Versuche, kritische Psychologien zu entwerfen, die sich in der Methode sehr stark an die Kritik der Gesellschaft angelehnt haben. Das halte ich für problematisch. Denn eine Methode ist immer nur am Gegenstand zu entwickeln. Und wenn ich es genau mit dem zu tun habe, was in der Irrationalität oder der Rationalität, je nachdem wie man es betrachtet, dieser Gesellschaft nicht aufgeht, habe ich es mit einem anderen Gegenstand zu tun, als wenn ich mich mit den objektiven Gesetzmäßigkeiten rumschlage. Das befreit aber eine solche Auseinandersetzung überhaupt nicht davon, ihre Kategorien zu reflektieren. Das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, da sie sonst affirmativ wird, weil sie dann von dem Menschen handelt und nicht mehr von Individuen in dieser Gesellschaft. Also der Gegenstand einer solchen kritischen Theorie des Subjekts würde bestimmt durch das Nicht-Aufgehen in der Form den individuellen Versuch, Nicht-Identität zu bewältigen. Dieses Scheitern des Versuchs, in der Subjektform aufzugehen, hat Folgen. Die mit dem Wert in die Welt gesetzte Identität, und Identität bedeutet immer Zwang, geht nicht auf, weder gesellschaftlich noch individuell. Die Spannung dieses Nicht-Aufgehens in der Form ist kaum auszuhalten. Daher wird das Inkommensurable abgespalten und projiziert auf gesellschaftlicher und zugleich auf individueller Ebene. Nur Projizieren oder Projektion ist ein Abwehrmechanismus, so ein ganz klassischer Begriff. Projiziert wird, um einen Widerspruch, eine Spannung nicht als eigene aushalten zu müssen, sondern sie auf verschiedene Personen verteilen zu können. Dann kann man das eine bei sich behalten und das, was so fürchterlich stört, nach außen verlagern. Da eine Formulierung von Adorno, da spricht er davon, dass die gesellschaftliche Totalität dem Individuum den Weg der Regression weist. Und diesen Gedanken, den gibt es auch schon beim ganz frühen Freud, 1895, spricht er davon, dass wo er gerade anfängt, sich mit diesen psychischen Problemen, mit Neurosen rumzuschlagen, dass es immer zwei Prozesse sind oder ein ineinandergreifender Prozess, der ein Symptom oder ein Leiden verursacht, nämlich einmal eine Fixierung in der Kindheit und dann, das sagt er auch selber sehr explizit, aber auch er nennt das dann etwas weniger gesellschaftskritisch reale Konflikte, die nicht zu bewältigen sind. Also immer etwas, was auch im aktuellen Erleben als erwachsener Menschen in diese Regression treibt. Und ich finde das interessant, bezogen auf das eben Angesprochene der Abwehrmechanismen des Spaltens und des Projizierens, dass wenn ich, wie ich eben versucht habe zu zeigen, davon ausgehe, dass es sich um Widersprüche handelt, die nicht zu integrieren sind unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen, es sehr klar ist zu sehen, dass dann die Form der Projektion, um diesen Widerspruch loszuwerden, naheliegend ist unter diesen Verhältnissen. Ich werde jetzt auf zwei Punkte eingehen. Zum einen um das, was man intrapsychisches Abspalten oder Projizieren nennen könnte und also was innerhalb eines Individuums oder eines Subjekts passiert und dann noch auf einen zweiten Punkt, nämlich auf das Geschlechterverhältnis. Ich denke, das ist insofern gehört das zum Thema immer dazu, da wenn wir es mit Subjekten zu tun haben, wir es immer mit Männern und Frauen zu tun haben. Erstmal zum Intrapsychischen. Hier muss abgespalten werden, indem in der Ontogenese, also im Erwachsenwerden, Wünsche und Bedürfnisse als Verdrängte unbewusst werden. Und zwar die Wünsche und Bedürfnisse, die dann später als Erwachsener keinen Platz mehr haben. An dieser Stelle möchte ich kurz auf ein Missverständnis eingehen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber dass das, was bei Marx unbewusst heißt, also sie wissen es nicht, aber sie tun es, nicht mit dem zusammenfällt, was das dann so unter dem Freudschen oder dem psychoanalytisch Unbewussten zu verstehen ist. Marx stellt dar, dass den Menschen ihr eigener gesellschaftlicher Zusammenhang nicht bewusst ist. Die Freudsche Konzeption des individuellen Unbewussten in genau der Form, in der er es darstellt, ist zwar ohne eine Gesellschaft, die einem irrationalen Zweck folgt, nicht zu denken, folgt aber anderen Gesetzmäßigkeiten. Das Unbewusste hat genau wie die Subjektform einen Zeitkern, kein abgespaltenes Irrationales ohne eine ebenso abgespaltene Rationalität. Insofern ist die Freudsche Bemerkung, wo es ist, soll ich werden, zu modifizieren. Nicht bewusst soll all das werden, was heute unbewusst werden muss. Nicht das Ich als herrschende Instanz, die sich das Es einverleibt, wäre das Ziel. Utopisch wäre ein Ende des Auseinanderfallens. Friede ist der Stand des Unterschiedenen ohne Herrschaft, in dem das Unterschiedene teilhat aneinander. Somit ist der Gegenstand der Psychoanalyse weniger ungesellschaftlich, als sie ihn selber begreift. Ein Analytiker aus Amerika, Russell Jacoby, hat das so formuliert: Die Psychoanalyse entdeckt im Innersten Gesellschaftliches. Sie stößt auf das Allgemeine im Besonderen. Wie ich gesagt habe, gehört das zur kritischen Auseinandersetzung mit Subjektivität, da wir es immer mit geschlechtlichen Individuen zu tun haben. Auf die Genese des heutigen, selbstverständlich vorausgesetzten bipolaren Geschlechterverhältnisses gehe ich an diesem Punkt nicht ein. Es ginge darum, die Kategorie Geschlecht als reale zu entwickeln, also auch hier zu fragen, wie es sein kann, dass ein gesellschaftliches Verhältnis als individuelle Realität existiert, wie gebrochen das auch der Fall sein mag. Man könnte also davon sprechen, dass intersubjektiv abgespalten und projiziert wird, indem sich Sphären konstituieren, die das beherbergen sollen, das quer liegt zur Verwertung des Werts, nicht kapitalistisch organisiert werden kann, aber trotzdem notwendig ist für die Reproduktion der Gesellschaft, so die sogenannte Reproduktionssphäre. Ich denke, dieser Projektionsvorgang oder dieser Vorgang der Abspaltung findet nicht erst auf dieser Ebene statt. Weiblich ist all das, was im männlichen Subjekt nicht aufgeht. Schon bei Adorno findet sich dieser Gedanke. Er schreibt da: Der weibliche Charakter und das Ideal der Weiblichkeit, nach dem er modelliert ist, sind Produkte der männlichen Gesellschaft. Das Bild der unentstellten Natur entspringt erst in der Entstellung als ihr Gegensatz. Weiblichkeit als scheinbar natürlichere ist das, was gesellschaftlich nicht in der Subjektform aufgeht. Sie ist durch Männlichkeit konstituiert und konstituiert diese. Diese beiden Formen verweisen aufeinander und sind ohne einander nicht denkbar. Wichtig ist mir an dieser Stelle nur, dass Geschlechter auch nach diesem Verständnis nicht konstruiert sind. Also konstruiert in dem Sinne, dass sie ebenso schnell mal zu dekonstruieren werden, ohne an den materiellen Voraussetzungen etwas zu ändern. Thank you. sich heute stellt, ist die nach der Kategorie des Geschlechts. Also weil, wenn ich davon ausgehe, dass das Geschlechterverhältnis, so wie wir es hier kennen, nicht natürlich, biologisch oder sonst wie zu begründen ist, sondern ein gesellschaftliches, dann stellt sich die Frage, ja, wie sieht das denn aus? Dann kann man, gibt es ja sehr viele und ich finde auch ganz gute Arbeiten, die sich damit auseinandersetzen, wie im Zuge von Aufklärung sich genau dieses Geschlechterverhältnis überhaupt erst hergestellt hat. Die nächste Frage, die daran anschließt, ist, wie es gilt und wie es sich erhält. Mir stellt sich da schon die Frage, wie sich das verändert. Also das Problem zu begreifen, es gibt diese zwei Geschlechter mit dieser klassischen Verteilung, aktiv, passiv, männlich, weiblich, Gefühl, Verstand. Und es hat sich aber dennoch in den letzten 150 Jahren dann eine ganze Menge getan, auch nochmal gerade so im Zuge der zweiten Frauenbewegung, also seit den 70er Jahren. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen, Männern formal gleichgestellt sind und das lässt sich ja auch erstmal nicht ignorieren. Die sich mir dann stellt in diesem Zusammenhang ist, zum einen heißt Gleichstellung jetzt formal juristisch tatsächlich, dass damit auch dieses Geschlechterverhältnis aufgehoben ist. Daran habe ich meine Zweifel. Und zum anderen, wenn man das anzweifelt, und da kann ich jetzt auch keine fertige Theorie vorlegen. Ich finde, da gibt's auch nicht so wirklich viel zu. Also zumindest nicht, wenn man auch noch die Warum-Frage stellt. Zum anderen, wie hält sich das denn am Laufen? Also wieso gibt es in ermüdender Stereotypität und Gleichförmigkeit immer wieder Männer und Frauen mit immer wieder diesen typischen Eigenschaften? Soweit es mir bekannt ist, endet der Diskurs, so Diskurs sagt man dann ja heute so Ende der 90er, wirklich mit dieser Frage nach der Realität der Kategorie, also zumindest bei den so interessanteren Varianten. Also so die Frage, wie es sein kann, wenn wir nun wissen, dass Geschlecht nicht natürlich ist, warum es dann aber doch so wahnsinnig materiell ist.
Hier ist immer noch Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger auf 104,8 MHz. In den vergangenen anderthalb Stunden hörten wir einen Vortrag von Christine Kirchhoff über das Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. In der restlichen halben Stunde kommen noch ein paar Fußnoten von ihr und noch ein interessanter Diskussionspunkt zum Schluss.
Speziell die Psychoanalyse Freuds. Traditionellerweise, wenn es um Geschlecht geht, geht es dann immer um das weibliche Geschlecht. Aber wenn er sich damit auseinandersetzt, wie Kinder dann zu Männern und Frauen werden, macht er was ganz Interessantes. Nämlich er nimmt erstmal an, dass Kinder Geschlecht noch nicht kennen. Also er geht von einer, bei ihm ist es dann angeboren, Bisexualität aus. Und dann ist es der berühmt-berüchtigte Ödipus-Komplex, in dem dann das Geschlecht zu den Kindern kommt. Jetzt mal ohne auf die Subtilitäten dieser ganzen Konstruktion einzugehen, was ich daran spannend finde, ist, dass da zumindest ein Entwurf vorliegt, in dem Geschlecht etwas ist, was sich entwickelt, was nicht von Anfang an da ist, obwohl ihm das auch immer wieder passiert, dass er dann doch schon ganz genau weiß, was er untersucht. Und das wäre, denke ich, auch die Voraussetzung, sich dieser Frage zu nähern, weil üblicherweise Untersuchungen zum Geschlechterverhältnis oder zur Männlichkeit und Weiblichkeit, zur Sozialisation immer schon genau wissen, wonach sie fragen. Also bevor ich die Frage stelle, wie werden Männer zu Männern und Frauen zu Frauen, wissen immer alle schon ganz genau, was Männer und Frauen sind und vornherein. Dann gibt es in der Psychoanalyse das Konzept der Nachträglichkeit. Das ist insofern ganz interessant, das ist so ein etwas, was sehr wenig rezipiert worden ist, sowohl in der Psychoanalyse als auch so in kritischen Ansätzen, die sich damit beschäftigen. Nachträglichkeit ist entstanden aus der Problematik des Traumas. Also die Frage nach, wann ist etwas traumatisch? Also wann ist ein frühkindliches Erlebnis so traumatisch, dass später dann irgendwelche als Störungen oder als krank zu bezeichnenden Folgen daraus entstehen? Und da stellt Freud schon fest, dass dazu immer zwei Szenen gehören, also dass es ein kindliches Erlebnis gibt und dann gibt es spätere Erfahrungen, die dieses Erlebnis nachträglich zur Wirkung bringen. Und wenn man das sich mal genau anguckt, liegt da einiges drin. Nämlich man könnte dann die Frage nach dem Geschlecht auch so stellen, so bezogen auf diese ganzen frühkindlichen Ereignisse, die dann so determinierend wirken, also wo man dann schon kleinen Kindern ein komplett entfaltetes Geschlecht zuschreibt. Also die Frage danach stellen, inwiefern diese ganze Subjektwerdung und damit auch Mann- oder Frau-Werdung nachträglich für die Individuen ihre Bedeutung bekommt. Und damit hätte ich dann nämlich das gesellschaftliche Moment drin. Dann hätte ich diese kindlichen, frühkindlichen Erfahrungen, die sich nachträglich für das Subjekt in genau dieser Form immer nur darstellen müssen, unter der Voraussetzung dieses Geschlechterverhältnisses, was für alle Erwachsenen immer schon da ist und was dann auch für die Heranwachsenden da ist. Und das ist für mich so ein Punkt, wo man sagen kann, da kann man mit der Psychoanalyse Kritik an so naturalistischen Vorstellungen leisten. Was speziell Adorno da formuliert oder auch was oft bei Freud schon formuliert ist in Massenpsychologie und Ich-Analyse, das finde ich schon richtig so. Ich denke, das macht ja auch die Brisanz dieser ganzen Fragestellung auf. Ich meine, ich habe das jetzt sehr grundsätzlich, sehr kategorial behandelt, aber brisant ist es ja gerade vor dem Hintergrund, dass eben dieser Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft, also der Widerspruch zwischen dem Wünschen und Wollen der Einzelnen und dem, wozu sie hier verdonnert sind, ja eben nicht, wie du eben gesagt hast, als Widerspruch unbedingt bestehen bleibt, sondern sehr wohl bis auf weniges ineinander fallen kann, aber nicht im Sinne von Emanzipation, sondern im Sinne der negativen Aufhebung auf Grundlage dieser Verhältnisse, dann in Faschismus und der verfolgenden Unschuld, dem wahnhaften Projizieren. Mir ging es so, dass ich in meiner Auseinandersetzung mit Psychoanalyse immer wieder bei Freud gelandet bin, weil es einfach immer das Beste war, was man finden konnte. Und es gibt und gab auch kritische Ansätze innerhalb der Psychoanalyse, gerade auch in den 70er Jahren. Die hatten ja alle einen gesellschaftskritischen Anspruch. Nur würde ich sagen, bei denen haperte es einfach an der Marx-Rezeption, um das jetzt mal so ganz glatt wegzudissen. Das kann man, also man kann von denen auch was lernen, aber die haben so einen ganz klassisch arbeiterbewegten Zugang zu Marx und kommen deswegen auf diese Subtilitäten der Fragestellung, so wie ist das denn, wie machen denn Menschen sich diese Verhältnisse zu ihren eigenen, kommen die nicht so schnell. Und bei Freud, also weswegen ich immer sagen würde, es lohnt sich dann doch noch Freud zu lesen, obwohl es auch immer wieder welche gibt, die haben das auch aufgegriffen und weitergemacht, ist das bei Freud diese Widersprüche, bei denen er immer wieder landet, die liegen zumindest offen da, also du kannst sie finden. Und soweit ich mich daran auskenne, ist meine Erfahrung mit Autoren und Autorinnen nach Freud eher, dass das zugekleistert wird und dass dann doch eben der Mensch als solcher begriffen wird und das Ganze dann einen ganz, ganz starken normativen Zug kriegt. Und so als, also jetzt mal polemisch zugespitzt, so als wäre das gute Leben und das voll entwickelte Subjekt in dieser Gesellschaft möglich. Und da ist dann nicht mehr viel zu holen, weil diese Blindheit gegenüber diesen Widersprüchen finde ich dann auch wieder in den Fragestellungen. Lässt sich auch feststellen, dass auch gerade nochmal in den letzten 20, 30 Jahren in der Psychoanalyse überhaupt die Auseinandersetzung mit gesellschaftskritisch relevanten Themen einfach so mehr oder weniger versandet ist. Also es ist klinisch und ansonsten gibt es da nicht mehr viel. Erich Fromm kann ich auch nicht so viel anfangen, das hat aber andere Gründe, weil ich denke, was ja auch immer Gegenstand von Auseinandersetzungen war und ist ja so diese Triebfixierung gerade der Freudschen Psychoanalyse, also der Entwurf des Menschen als von Trieben umhergeworfenen. Und bei Erich Fromm wird das alles so vernünftig und da haben Menschen so viele Interessen und ich finde, da nimmt er halt was vorweg, was er nicht vorwegnehmen dürfte. In diesem Prozess oder in diesem Verhältnis, wie aus diesem erstmal wünschenden, bedürftigen Menschen dann ein Subjekt wird, da liegt ja die Spannung und es wird dann ein bisschen zugeschüttet. Also es ist ja vielleicht auch das Paradox, dass ein Ansatz wie der von Freud, der wirklich ganz stumpf vom Individuum ausgeht, dann tatsächlich der radikalere ist als diejenigen Ansätze, die dann das zwar versuchen als Vergesellschaftetes zu begreifen, aber dann dabei die Gesellschaft immer schon voraussetzen. Du musst natürlich, wenn du Freud liest, immer im gewissen Maße Freud gegen Freud lesen. Weil das ist das, was ich vorhin mit den Widersprüchen meinte. Er versucht zwar, da seine Psychologie als Naturwissenschaft zu entwickeln, er schafft es aber nicht. Und er ist als bürgerlicher Wissenschaftler aufrecht genug und ehrlich genug, um das auch genauso darzustellen. Und was ich ganz spannend finde, also mir geht es ganz oft so, dass wenn Freud dann anfängt, irgendwie zu entfliehen in die Phylogenese oder dann, das sind immer genau die Punkte, wo dann Gesellschaftskritik ansetzen könnte. Also wo du dich fragen kannst, dann Freud verlassend, woher kommt denn die Form dessen, die er da vorfindet? Und das ist dann, hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 100% immer nicht das, was er angibt, also die menschliche Natur oder die Urmythen oder was auch immer, sondern dann landest du immer bei gesellschaftlicher Objektivität. Also diese Brüche sind überhaupt da und das macht es dann schon aus.
Warum die Psychoanalyse nicht sehr gelitten ist und warum die Psychologie, gerade die Selbstpsychologien, Erich Fromm und Dale Carnegie und so weiter, das sind sehr gelitten.
Das sind so Verfallsformen.
Also dass die ganzen Psychologien eben davon ausgehen, dass es eine Ich-Identität gibt, ein Selbst gibt, eine Persönlichkeit gibt, wenn man Fallen entwickeln, was weiß ich, modellieren kann, konstruieren kann, auch dekonstruieren kann. Ne? Während es bei Freud ja einen Ich-Begriff nur als einen transitorischen und sehr flüchtigen gibt. Und also Ich jetzt anders bezeichnet, weiter von entfernt eine Instanz zu sein, als den Punkt der Vermittlung und der Reibung von Realitätsprinzip und Trieben. Ne? Also es gibt in dem Sinne kein Ich. Ne? Und das ist natürlich die Kränkung, die man weghaben will und die vor allen Dingen auch die Psychoanalytiker selber weghaben wollen. Deswegen Psychoanalytiker im Regelfall die konservativsten Menschen sind, politisch und persönlich. Ne? Aber an dem Punkt fällt mir dann auf, dass wir einen Vortrag, wo vielleicht die Vermittlung von Gesellschaft und Individuum vielleicht doch nicht so weit gediehen ist, dass du die Begriffe Individuum und Subjekt, ne, die gebrauchst du quasi äquivalent. Ne? Du hast gestern im Vortrag Individuum gesagt, und dann hat der Subjekt gesagt, als seines gleichbedeutende Ausdrücke. Verdinglichter Psychoanalyse in die Sozialkritik hineingeschleppte Redeweise, vom Subjekt zu reden, als sei es was Großartiges und nicht einfach eine juristische Form. Das Subjekt, wenn man es mal als eine juristische Form versteht, die im BGB festgelegt ist, verliert doch sehr viel von seinem Reiz der Emphase und der Autorschaft und so weiter, dann ist ein Subjekt zu sein, derjenige, der geistesgegenwärtig genug ist, einen Vertrag zu unterschreiben. Ne? Das ist natürlich nichts mehr, an das sich große Hoffnungen knüpfen lässt. Vielleicht sollte man jetzt vielleicht noch in die Kritik der politischen Ökonomie, noch eine Kritik des Subjekts als einer Rechtsform hineinschreiben und den Subjektbegriff der Psychoanalyse auch von daher mal kritisieren, weil eine Anmerkung nochmal, weil nämlich von daher dann auch eben der Staat hineinkommt und die Nation hineinkommt, und die Geschlechter sich sozusagen als funktional auf die Subjektform draufgeklebte wahre Erkennungszeichen beweisen lassen, die gleichwohl im Sinne einer Gattungsreproduktion, die Menschen pflanzen sich eben, man kann nur sagen, leider nicht durch Parthenogenese fort, ne, sondern es ist eben ein zweigeschlechtliches Apparatwesen, ne, das eben diese Reproduktion eben sozusagen von Staats wegen eben auch organisiert werden muss.
Ich bin doch hier erstmal damit konfrontiert, dass Individuen sich in der Form von bürgerlichen Subjekten zu konstituieren haben und dies auch tun. Und ich finde das ein bisschen wenig, dann nur, also ich sage es einfach mal so, nur zu sagen, ja, das ist einfach die Fähigkeit, Verträge abzuschließen, weil das hat ja auch gewisse Voraussetzungen, vertragsfähig zu sein. Und das hat ja auch ganz spürbare Folgen, wenn mir das aberkannt wird, dann lande ich in der Klapse oder sonst wo. Das ist eine Tautologie.
Ja, du hast ja von bürgerlicher Wissenschaft gesprochen. Das ist eine Tautologie. Mhm. Also gut, man kommt über diese Rede hinein, das ist ganz klar. Aber einfach im bürgerlichen Subjekt hat man immer das proletarische Subjekt, ne, hinten dran marschieren. Ne, geistig zumindest. Das gibt es ja auch nicht. Ne. Das Subjekt ist die Form, in der Individuen als Körper kapitaltauglich konstituiert sind.
Mhm. Aber gleichzeitig existiert dann ja auch diese Form nur in den Individuen. Also du hast ja nicht die Form und dann hast du dann noch die Individuen, sondern du hast ja die Individuen in der Form von Subjekten. Und damit ist dann ja aber auch diese ganze Vernunftfähigkeit und was dann noch so eine Rolle spielt, auch in dieser Form enthalten als Potenzial. Und da würde ich dann auch mal noch die Emphase reinsetzen. Kann man sich streiten. Ah, die Psychoanalyse auch.
Das waren 2 Stunden Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute zum Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. Ein weites Thema, das heute nicht das einzige Mal behandelt wird in Sachzwang FM. Heute hörten wir dazu Ausführungen von Christine Kirchhoff aus Bremen, die dazu einen Aufsatz geschrieben und hier vorgetragen hat. Die paar Kritikpunkte, die zum Schluss vorgetragen wurden, kamen übrigens, manche werden die Stimme erkannt haben, von Joachim Bruhn. Den ich ein paar Prozent langsamer abspielen musste, damit vielleicht alles etwas verständlicher wird. Er redet sehr schnell. Zu diesem immens interessanten Thema Psychoanalyse und Gesellschaftskritik wird es noch weitere Sendungen bei Sachzwang FM geben. Eine hörten wir ja auch schon letztes Jahr, wo Uli Krug zu demselben Thema gesprochen hat. Ansonsten verabschiedet sich Dr. Indoktrinator auf 104,8 MHz und wünscht noch viel Freude mit dem weiteren Programm. Wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Und zum Schluss hören wir noch einmal einen sehr schönen Satz aus dem Vortrag, der mir besonders aufgefallen ist. Tschüss!
Gottes Gnadentum erscheint uns lächerlich, aber was freie Menschen, falls es diese einmal geben sollte, vom Warentausch halten, ist auch leicht auszudenken. Ja.